Es tut richtig gut, um wieder mit euch zusammen Gott anbeten und in der eigenen Gemeinde zu sein. Richtig schön. Und ich möchte nochmal jemanden willkommen heißen, nämlich den Dr. Roland Hartmeier zusammen mit seiner Frau, der Elisabeth, wo die ganze Gottesdienstserie über das Reich Gottes wird mit uns bestreiten. Danke vielmals, dass ihr den weiten Weg von der Aglo Zürich in die Provinz raus gemacht habt. Es gibt noch Städte, die ein bisschen weiter raus sind, aber wir sind schon fast am Schmiernippel von der Weltachse da draussen. Also es ist super, dass ihr da angekommen seid. Danke vielmals. Den Roland kennen wir. Er ist vor etwa anderthalb Jahren für zwei Gottesdienste da gewesen, wo es um die Bibel gegangen ist. Und zwar hat er uns geholfen, mit einem Grundvertrauen an die Bibel anzukommen, in einer Zeit, wo sehr viele kritische Fragen an die Bibel gestellt werden. Das war richtig super gewesen. Und heute wirst du uns einführen ins Thema vom Reich Gottes. Du bist Theologe, du bist auch Pastor gewesen. Du hast dann ein Burnout gehabt und grosse körperliche Auswirkungen von dem, und die sind auch nicht ganz weg. Du bist auch durch das Autor geworden. Und du hast kürzlich ein Buch geschrieben, das im Fontis Verlag rausgekommen ist. Könntest du das bitte einblenden? Wo heisst, du bist da in meinem Schmerz. Roland, kannst du uns sagen, für wen hast du das Buch geschrieben?
Ich habe es geschrieben für Menschen, die durch Leiden gehen und die bereit sind, sich ganz tiefer und ehrlicher Fragen zu stellen. Wir haben eine Frau, die den Sommer ihren Mann ihr eröffnet hat, nach 35 Jahren, ich lasse mich scheiden, so out of blue, hat gesagt, ich habe gerade dein Buch anfangen lesen und ich habe es in einem Zug durchgelesen und es hat mir geholfen, in dein Bodenlose zu fallen. Und das sind sehr schöne Rückmeldungen für so Situationen, schreiben so Bücher.
Danke vielmals. Du wirst uns auch ein bisschen Einblick geben noch in dein Leben hier im Verlauf dieser Predigtserie. Ich danke dir vielmals und ich möchte jetzt noch für die Predigt beten. Wir danken dir, Jesus, für den Roland und seine Frau, die da sind. Wir danken dir für das wunderbare Thema, das dein Thema war und immer noch ist. Dein Herzensthema, das Reich von Gott. Und wir bitten dich jetzt, dass die Worte vom Roland dürfen zu deinen Worten werden, die an uns gerichtet sind. Also, dass wir, die da sind, wir, die zuhören, auch online, wir und die Welt, in die du uns eingestellt hast, dass die verändert werden, wir und die Welt. Red du bitte zu uns, Jesus Christus, an dem Morgen. Amen.
Amen. Sehr schön bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Es ist eine Ehre, wenn du gerade drei Gottesdienste nacheinander bekommst. Ich hoffe, niemand von euch bereut das. Ich war schon das letzte Mal sehr gerne bei euch gewesen. Und jetzt auch danke eurem Worship-Team. Ihr habt uns so richtig mitgetragen und ihr habt mich von hinten so richtig getragen. Und ich konnte mitsingen und mitarbeiten. Das tut richtig gut. Also nicht nur ihr kommt etwas über heute Morgen hoffentlich, sondern ich habe von euch bereits schon sehr viel überkommen. Ja, wir haben die nächsten drei Gottesdienste die Gelegenheit, uns mit dem Königreich zu befassen. Das Königreich, das war das Herzstück von der Botschaft von Jesus. Wir schauen uns den Vers nochmal an, in einer anderen Übersetzung, die Paul schon gelesen hat. Der steht so programmatisch am Anfang vom Markus-Evangelium. Jesus ging nach Galiläa, er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Königreich ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Eine ganz einfache, profunde Botschaft. Ich bin überzeugt, dass die Botschaft vom Königreich total relevant ist für uns heute. Ich rede viel mit Christen und Leitern aus anderen Denominationen und in diesen Gesprächen spüre ich eine grosse Verunsicherung. Für viele Christen brechen die Glaubensfundamente weg. Ich habe letztens einen Freund gesehen, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Er war früher wie ich Pastor gewesen. Und er hat mir gesagt, Roland, ich glaube nicht mehr so wie früher. Ich habe ihn gefragt, wie sieht dein Glaube heute aus? Er zögert und sagt, ich glaube, dass es da oben irgendetwas oder irgendjemand gibt. Mehr ist von seinem Glauben nicht übrig geblieben. Für viele Menschen ist der Glaube unattraktiv. Das Christentum hat in der westlichen Welt viel von seiner Glaubwürdigkeit und Leuchtkraft verloren. Ich habe den Eindruck, wir sind noch nie so irrelevant gewesen in unserer Geschichte wie gerade jetzt. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass wir Christen dafür bekannt sind, dass wir gegen gewisse Sachen sind und weniger dafür, dass wir für bestimmte Sachen sind. Das wird uns heute Morgen noch beschäftigen. Wir stoßen vom Markus-Evangelium Kapitel 1 an, bei Jesus ständig auf die Botschaft vom Königreich. Jesus hat das Königreich verkündigt in seinen Predigten. Er hat seinen Jüngern Gleichnis erzählt, um das Königreich zu erklären. Und ganz wichtig, Jesus war kein Theoretiker. Er hat in den Begegnungen mit Menschen ganz praktisch gezeigt, um was es im Königreich geht. Bei Jesus ist alles auf den Grundton vom anbrechenden Königreich gestimmt. Ich glaube, wenn wir diese Perspektive einnehmen, verstehen wir ganz viel von dem, was Jesus hat wollen und predigt. Wenn Jesus vom Königreich geredet hat, hat er drei Sachen gemacht, die völlig einfach waren und gleichzeitig revolutionär. Ich werde euch heute Morgen ins erste einführen und in den nächsten beiden Gottesdiensten in die anderen zwei. Das erste und grundlegende, was Jesus gemacht hat und mit dem das Judentum total verblüfft hat, ist, er hat den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert. Das klingt nicht sehr aufregend, ich weiss es, aber es ist total wichtig, weil es total grundlegend ist. Wir können Jesus, Kirche, das Evangelium überhaupt nur verstehen, wenn wir den Gottesbegriff von Jesus verstehen. Jesus hat den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert. Das sind meine Thesen und dem haben wir heute nachgehen. Ich möchte euch zuerst einen Einblick geben in die Welt von Jesus. Ich möchte euch zeigen, wie man im Judentum über das Königreich gedacht hat und wie dann Jesus kommt mit seiner Botschaft und genau dort drin hineinredet. Und nachher werden wir uns fragen, was bedeutet das Königreich für uns heute? Wo Jesus angefangen hat, das Königreich zu verkündigen, ist das Land schon 100 Jahre von den Römern besetzt gewesen. Die römische Okkupation, das war ein Stachel in der jüdischen Seele. Alle hat das beschäftigt, vom Schulbub bis zum Schriftgelehrten. Die Juden haben sehr klare Überzeugungen entwickelt in dieser Situation von Unterdrückung. Wir sind Gottes Volk, die Römer sind unsere Feinde. Es hat ein ganz klar schwarz-weiß Freund-Feind-Schema gegeben. Die Juden sind überzeugt, eines Tages bricht das Königreich an und dann werden wir befreit. Die Überzeugung hat sich aus dem Alten Testament ergeben, wo steht, dass der Messias kommt und der Königherrschaft bringt. Zur Zeit von Jesus hat es eine sehr starke Messias-Erwartung gegeben. Es hat eine enorm starke Sehnsucht gegeben nach dem Anbrechen von dem Königreich. Die Juden sind der Überzeugung gewesen, wenn Israel die Tora haltet, das Gesetz von Mose, dann bricht das Königreich an. Die Überzeugung, die Gleichung, ist vor allem unter den jüdischen Traditionalisten, den Pharisäern und den Schriftgelehrten sehr verbreitet gewesen. Die jüdische Tradition hat bis ins kleinste Detail definiert, was es bedeutet, Tora zu halten. Weil man der Überzeugung war, wenn wir das schaffen, kommen bessere Zeiten. Dann kommt das Königreich. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir kennen das Gebot aus dem Alten Testament vom Sabbat. Am Sabbat sollst du nicht arbeiten, sondern ausruhen. Eigentlich ganz einfach. Jetzt kann man es auch kompliziert machen. Und das haben die jüdischen Schriftgelehrten geschafft. Sie haben ein Regelwerk entwickelt, das genau festgelegt hat, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie haben 39 Hauptarbeiten festgelegt. Und jede von diesen 39 Hauptarbeiten in 39 Unterarbeiten aufteilt. 39 mal 39 gibt 1521. Und so hat es mit der Zeit eine Liste gegeben von 1521 Arbeiten, die am Sabbat verboten sind. Und wenn es jetzt nach der jüdischen Tradition geht, haben einige von euch bereits den Sabbat übertreten, weil mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen ist verboten gewesen. Wie es mit dem Auto wäre, hat keine Ahnung. Ein Reiten auf einem Tier war verboten, ist wahrscheinlich niemand von euch übertreten. Ist wahrscheinlich auch niemand auf einen Baum geklettert oder ist heute in einem Fluss geschwommen. Das war alles verboten. Und was auch verboten war, einige von euch haben in die Hände geklatscht und das war verboten. Hände klatschen ist verboten am Sabbat. Viele von euch sind Sabbatbrecher. In dieser Atmosphäre haben die Leute gelebt. Das war eine Last, die die Leute getragen haben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben geglaubt, wenn wir alle diese Gebote einhalten, 1521, dann kommt das Königreich. Und jetzt kommt Jesus mit einer ganz simplen Botschaft, kehrt um und glaubt das Evangelium. Es ist so einfach. Das Königreich ist nicht etwas Kompliziertes, aber etwas, das uns herausfordert. Das Königreich kommt nicht durch das Halten der Tora. Es kommt nicht durch dein Gutsein. Das Königreich kommt, wenn du merkst, dass du gar nicht so gut bist, dann bist du ein Kandidat für das Königreich. Vielleicht, wenn du merkst, dass du gar schrecklich falsch bist und dann umkehrst, eine neue Gesinnung entwickelst, glaubst und Vertrauen zu Gott hast. Das ist das Königreich. Die Juden sind der Überzeugung, wenn das Königreich anbricht, dann verjagt Gott voller Zorn die Römer und wir sind frei. Man hat sehnsüchtig auf den Tag gewartet und man hat einen Namen für den Tag, der Tag des Herrn. Einige sind überzeugt, dass der Tag des Herrn sehr nahe ist. Sie haben zu den Waffen gegriffen, um den Tag zu beschleunigen. Zu ihnen haben Zeloten gehört. Zeloten, das sind Eiferer gewesen. Das bedeutet das Wort Zelot, ein Eiferer. Eiferer fürs Königreich. Sie sind der Überzeugung, wir müssen zu den Waffen greifen und wie im Alten Testament fürs Königreich kämpfen. Die Botschaft von Jesus vom Königreich, wo anbricht, ist für Zeloten besonders anziehend gewesen. Einer von den Jüngern von Jesus, der Simon, war ein Zelot gewesen. Er wird im Lukas-Evangelium namentlich erwähnt. Wahrscheinlich hat auch der Judas, wo Jesus verraten hat, zu den Zeloten gehört. Man hat lange gedacht, dass Judas Iskariot, der Beiname, bedeutet, dass er aus Iskariot kommt, aber es gibt keinen Ort, wo der Name trägt. Iskariot, das ist eine buchstabengetreue Wiedergabe vom latinischen Wort Sikarius. Unter den Zeloten hat es die Splittergruppe der Sikarier gegeben. Das sind die Dolchmänner, übersetzt. Das sind die, die ihren Weitergewändern Dolch gedreht haben. Und wenn es grosse Menschenmengen gibt, haben sie zugestochen, dass es Tumult gibt und man so irgendwie kann drüber in einen Krieg hineinziehen. Wahrscheinlich war der Judas ein Sikarier gewesen. Der Simon, der Zelot, der Judas, der Sikarier, die haben Sehnsucht gehabt nach dem Königreich. Das sind keine bösen Menschen gewesen. Die haben in Jesus den gesehen, der das Königreich bringt und haben sich wahrscheinlich darum Jesus angeschlossen. Nicht nur die beiden, auch die anderen Jünger haben gehofft, Jesus wird uns im Befreiungskampf führen. Noch im Garten Gethsemane, bevor Jesus verhaftet worden ist, viele von euch kennen die Geschichte, da haben die Jünger was auf sich getragen? Bibeln, Traktat, Schwerter. Der Petrus hat zum Schwert gegriffen und reingeschlagen. Die sind bereit sie zu kämpfen. Die haben fürs Königreich wollen kämpfen. Und jetzt, wo die Jünger mit Jesus unterwegs sind und sie in die Botschaft, die sich aufnehmen und die anfangen zu memorieren, merken sie etwas ganz Grundlegendes. Jesus lehnt den Befreiungskampf ab. In der Bergpredigt hat er seine Jünger gelehrt, finden nicht zu bekämpfen, sondern zu lieben. Liebet eure Feinde. Er hat das Königreich nicht denen zugesprochen, die zu den Waffen greifen, sondern den Sanftmütigen und den Friedfertigen. Jesus hat eine ganz klare Botschaft gehabt von der Gewaltlosigkeit. Und mit dieser Botschaft hat Jesus den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert. Jesus hat es in der Predigt deutlich gemacht, Gott führt sein Reich nicht dadurch herbei, dass er die Sünder straft, sondern er macht das auf eine völlig überwältigende, gnadenvolle Art, sondern indem er ihnen Vergebung anbietet. Durch das kommt das Reich Gottes. Kehret um, das ist die Botschaft von Jesus. Nicht greifen zu den Waffen. Ändert eure Gesinnung. Kommt raus aus eurem Freund-Find-Schema. Ich brauche keine Waffen, ich brauche ein neues Herz. Ein Herz, das erfüllt ist von Demut und von Glauben. Das ist die Botschaft von Jesus. Die Botschaft hat total verblüfft. Man hat sie schlicht nicht verstanden. Am Anfang nicht einmal die Jünger. Wenn wir die Evangelien lesen, dann wird ein ums andere Mal klar, es kommt Zeit, wo Gott die Bösen straft und sie der gerechten Strafe zuführt. Die Zeit kommt am jüngsten Tag. Dann, wenn Gott in Gerechtigkeit die Welt wird richten. Wir bekennen das im apostolischen Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ein Teil vom Evangelium. Und Jesus hat klar gemacht, die Zeit kommt, weil Gott ist gerecht und er wird Gerechtigkeit schaffen. Aber die Zeit ist jetzt nicht. Jetzt ist die Zeit für Gnade. Jetzt bricht das Königreich von der Gnade an. Das war die Botschaft von Jesus. Und für die Juden war die Botschaft ein Rätsel. Die Jünger haben es auch nicht begriffen. Und darum hat er ihnen in Gleichnis das Königreich erklärt. Jesus hat es genannt, das Geheimnis vom Königreich. Das Geheimnis, das ist eine Wahrheit in den Evangelien, wo man nicht auf Anhieb versteht, wo man es erklärt bekommt. In einem von diesen Gleichnissen, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, hat Jesus gesagt, ein Mann ist auf den Acker und hat Samen gesät. Wo die Saat aufgegangen ist, kommt neben dem Weizen auch der Unkraut zum Vorschein. Knecht sagt zum Mann, sollen wir das Unkraut ausreissen? Und er sagt, nein, lassen es wachsen bis zur Ernte, dann werden wir Weizen und Unkraut voneinander trennen. Die Ernte, das ist das Gericht vom jüngsten Tag. Bis der Tag kommt, reifen Bös und Gut nebeneinander aus. Gott richtet das Böse, aber noch nicht jetzt. Da sind wir ganz näher am Kern vom Evangelium. Und das Evangelium heisst, Gott kommt in seinem Sohn nicht zur gerechten Rache an den Bösen, sondern zu der gnädigen Rechtfertigung der Sünde. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Jesus hat das Königreich gebracht, aber noch nicht das Gericht vom jüngsten Tag. Durch das Rausschieben vom Gericht auf die Zukunft entsteht in den Evangelien ein Raum der Gnade. Und der Raum der Gnade, der ist jetzt schon 2000 Jahre alt, Gott sei Dank. Der König ist da. Und mit ihm ist die gnädige Herrschaft da. Jesus hat für seine Zeit ein völlig neues Bild von Gott vermittelt, von Gott, dem Heiligen und Gerechten, als ein Vater, der seine Arme weit aufmacht und den Menschen Barmherzigkeit schenkt und seine Gnade zuwendet. Das Königreich, das Jesus bringt, das ist das Königreich der Gnade, ist das Königreich der Vergebung, vom Neuanfang, wenn du es verkachelt hast. Das Königreich, das Jesus bringt, das ist ein Skandal für die Selbstgerechten. Darum haben es die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht können fassen. Aber es ist gute Nachricht für Menschen, die merken, ich bin ein Sünder. Es ist gute Nachricht für Menschen, die arm dran sind oder aus irgendeinem Grund zerschlagen sind. Jesus bringt ein Reich der Gnade. Jesus zeigt uns das wahre Angesicht von Gott. Jesus, das ist die volle Manifestation von Gott, wie er wirklich ist. Und das Angesicht, das Jesus uns zeigt, ist voller Freundlichkeit und Zuwendung. Jesus hat von sich Folgendes gesagt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Mit dem tut Jesus seinen Dienst definieren. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jesus hat das Gnadenjahr vom Herrn gebracht. Die Zeit, die lange Zeit, wo Gott uns nicht gibt, wo wir verdienen, sondern uns sich zuwendet und für uns ganz, ganz viel Barmherzigkeit und Freundlichkeit hat. Halten wir fest, Gott kommt nicht zur gerechten Rache an den Bösen, sondern zur gnädigen Rechtfertigung vom Sünder. Jesus kommt und Jesus zeigt uns das wahre Angesicht von Gott. Und das Angesicht, das ist nicht voller Zorn, sondern voller Zuwendung. Mit dieser Sicht hat Jesus den jüdischen Gottesbegriff revolutioniert. Ohne die Revolution hätten wir kein Evangelium. Das Christentum hätte es nie gegeben. Und ihr hättet heute nicht den Sabbat übertreten, weil ihr geklatscht habt. So, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das, wenn wir jetzt von damals in unsere Welt gehen und uns fragen, was bedeutet das, Teil vom Königreich zu sein? Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht und da ist der erste. Jesus hilft uns, die Menschen so zu sehen, wie Gott die Menschen sieht. Jesus sieht in den Menschen nicht elende Sünder, sondern die Strafe verdienen. Er sieht in den Menschen und ihren Verfehlungen, er sieht verirrte Kinder. verirrte Kinder, die den Heimweg finden wollen und die Gnade brauchen. Jesus schaut, wir sehen das so deutlich in den Evangelien, in den Begegnungen mit Menschen. Jesus schaut nicht auf das Versagen der Menschen, er schaut immer auf die Bedürfnisse, die die Menschen haben. Jesus hat eine besondere Nähe gehabt zu denen, die vom Leben so richtig durchgeschüttelt worden sind. Die Sünder, die Kranken, die ausgestoßen sind von der Gesellschaft. Mit einem Segment der jüdischen Gesellschaft hat Jesus grosse Probleme gehabt, wenn man das so sagen darf. Er ist mit den Selbstgerechten hart ins Gericht gegangen, mit den Pharisäern, die stolz sind auf ihre Selbstgerechtigkeit, auf ihre 1521 Gebote. Jesus hat sie scharf angegriffen und es wird deutlich, wenn er Streitgespräche mit ihnen geführt hat, in den Augen von Jesus sind die Pharisäer kränker geworden von ihrer Rechthaberei als die Sünder von ihrer Sünde. Danke, Jesus, dass du das so deutlich gemacht hast. Ja, mit Jesus bricht das Gnadenjahr an. Das Gnadenjahr, das ist jetzt. Und das Gnadenjahr geht weiter, bis Jesus kommt. Das Gnadenjahr gilt jedem von uns. Es gilt in unserem Leiden. Es gilt uns, wenn wir versagt haben. Es gilt, wenn wir durch eine Scheidung gehen und grosse Bedürfnisse haben. Es gilt, wenn wir irgendetwas nicht auf die Reihe gekriegt haben. Gnade gilt uns in unserer ganzen Bedürftigkeit. Und das sind wir ja im Grunde genommen. Im Grunde genommen sind wir ein Haufen Bedürftigkeit und mit dieser Bedürftigkeit willkommen vor Gott. Ich habe vor ein paar Jahren ein Erlebnis gemacht mit der Gnade. Ich habe eine Wanderung gemacht zu einer Ruine, bin zu einem Turm gekommen, halb verfallen, kein Dach mehr. Als ich mich umgeschaut habe, habe ich gesehen, dass am Boden von dem Turm Wasser war, obwohl es gar nicht geregnet hat an dem Tag. Da habe ich gemerkt, dass durch die Bruchstücke dieser Mauer sich Wasser gesammelt hat und am Boden gelegen ist. Als ich später chronisch krank geworden bin und mich gefragt habe, Gott, warum ich, was passiert in meinem Leben, hat Gott mich an das Bild erinnert. Ich habe begriffen, dass Gnade wie das Wasser ist. Gnade und das Wasser sammeln sich immer dort, wo es am tiefsten ist. Ich habe das auch versucht, dann in meinem Buch in den Satz zu fassen. Gnade sichert leislig durch Bruchstücke von unserem kaputten Leben. Und sie ist ganz einfach da. Die ist einfach da. Wir können uns Gnade nicht verdienen. Müssen wir auch nicht. Es ist unmöglich und es wäre unglaublich anstrengend. Gnade kommt nicht durch unser Gutsein. Die ist einfach da. Gerade in unserer Bedürftigkeit. Gnade bedeutet, dass Gott für uns ist. Und Jesus hat uns auf eine wunderbare Weise gezeigt, wie das geht. Jesus war für die Menschen gewesen. Für die Kranken, für die Ausgestoßenen, für die, die irgendwie bedürftig waren. Der Jesus fasziniert Menschen, auch säkulare Menschen, heute immer noch. Der Jesus fasziniert, weil er nicht gegen etwas war, sondern vor allem für etwas, für die Menschen. Das Christsein, das sich an Jesus orientiert, das ist relevant. Glauben ist glaubwürdig, wenn wir wie Jesus für etwas sind, vor allem für die Menschen. Ich habe noch eine Story mitgebracht von zwei Personen, der Jerry Falwell und Mutter Teresa, hätten vor vielen Jahren in Harvard, an der berühmten Universität, eine Rede halten sollen. Zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Der Jerry Falwell war in Amerika lange Zeit Pastor und TV-Evangelist. Mutter Teresa hat in Indien einen Ort geführt für Obdachlose und Arme. Und jetzt sollen die beiden Personen in Harvard eine Rede halten. Wisst ihr, was passiert ist, wo der Jerry Falwell seine Rede hat anfangen? Die Studenten haben ihn auspfiffen. Sie hätten so lange auspfiffen, dass er gehen musste und kein Wort hat können sagen. Warum haben sie das gemacht? Er war bekannt für das, was er bekämpft. Er war vor allem gegen etwas. Er hat in seinem Programm jahrelang gegen die Homosexuellen gewettert und gegen die Linken und gegen alles, was aus seiner Sicht von Christsein keinen Platz hat. Nach ihm ist Mutter Teresa ans Mikrofon getreten. So eine kleine Person, zerbrechlich wie eine Vase, Vase, aber voller Power. Und Mutter Teresa hat in ihrer Rede unter anderem gesagt, die meisten Amerikaner seien habgierige Materialisten und auf dem Weg in die Hölle. Wisst ihr, was sie bekommen hat für ihre Rede? Eine Standing Ovation. Ich glaube, uns allen ist klar, warum. Sie war glaubwürdig. Sie hat ihren Glauben gelebt. Sie hat radikale Liebe gelebt unter den Ärmsten in Indien im Namen von Jesus. Das Christsein, das ist glaubwürdig. Das ist glaubwürdig gewesen, wo Jesus da war. Das ist glaubwürdig in Indien. Das ist glaubwürdig in Frauenfeld und in der Agglo von Zürich. Weil das Christsein das Evangelium von Jesus Christus ist. Was bedeutet das Teil vom Königreich zu sein heute? Mein zweiter Gedanke, Jesus inspiriert uns, für eine bessere Welt zu arbeiten. Jesus inspiriert mich, für eine bessere Welt zu arbeiten. Durch Jesus ist das Königreich unter uns. Du nimmst es im Glauben auf. Kehrt um und glaube das Evangelium. Wir sind Teil vom Königreich. Und gleichzeitig ist das Königreich mehr als das, was wir da haben. Wenn Jesus vom Königreich geredet hat, dann hat er immer auch die Welt vor Augen gehabt. Er hat in der Bergpredigt gesagt, dass die Kirche eine Stadt auf dem Berg ist, die leuchtet in der ganzen Welt. Das Königreich, das scheint durch uns. Durch unsere Liebe, durch die Taten der Mitmenschlichkeit. Wie wichtig das ist, hat Jesus unter anderem im Gleichnis von der Schaf und der Böck im Matthäusevangelium Kapitel 25 erzählt. Es ist eins von den Gleichnissen, wo Jesus das Geheimnis vom Königreich erklärt. Und Jesus sagt in dem Gleichnis, dass er am jüngsten Tag, wenn er uns willkommen heisst, in dem vollendeten Reich uns wird sagen, warum wir dort sind. Er wird sagen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Das Königreich von Jesus breitet sich in der Welt aus, wenn wir uns denen annehmen, die bedürftig sind. An Lieb und an Seele. Jesus sagt sogar, in diesen Bedürftigen begegnest du mir selber. Ich bin auf eine geheimnisvolle Weise unter ihnen gegenwärtig. Und dort, wo das passiert, dort ist das Königreich. Dort wird das Königreich spürbar, weil das Königreich nicht einfach nur durch die besten Argumente zu den Menschen kommt, sondern wenn es vorgelebt wird. Dort, wo das passiert, ist Christentum glaubwürdig. Das Königreich ist eine gegenwärtige Realität und es ist gleichzeitig eine zukünftige Hoffnung. Das Reich ist schon da, Jesus hat es gebracht, aber es ist noch nicht vollendet. Und darum lehrt uns Jesus im Vater unser, dass wir beten sollen, dein Reich komme. Das führt mich zum dritten und letzten Gedanken. Jesus richtet unseren Blick in seinen Predigten auch auf die Vollendung vom Königreich. Wenn Jesus wiederkommt, bringt er die Vollendung vom Reich. Mit Zimmerscheinen bricht der jüngste Tag an und wenn er kommt, dann bricht Gerechtigkeit an. Das ist unsere Hoffnung. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung von Johannes, gibt uns Einblick ins vollendete Königreich. Und es macht das in einer sehr bildhaften Sprache. In der Offenbarung von Johannes erscheint das vollendete Königreich oder die neue Schöpfung oder wie wir immer dem sagen, im Bild von einer himmlischen Stadt. Und von dieser Stadt heisst es, und das begeistert mich, was da steht, von dieser Stadt heisst es, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Nacht wird es dort nicht mehr geben und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Ich habe die Worte unterstrichen, weil ich glaube, dass sie eine bestimmte Bedeutung haben. Mich begeistert an dem Text, dass das Königreich, wenn es kommt, im Bild von dieser Stadt, voll ist von der Herrlichkeit von Gott und voll von der Pracht und Kostbarkeiten der Völker. Was bedeutet das? Es heisst, dass es zwischen der gegenwärtigen Welt, wo wir drin leben, und der zukünftigen irgendeine Verbindung muss geben. Das, was wir im Namen Jesu tun, wird in der neuen Welt als Pracht der Völker wiedergefunden werden. Das Beste aus dieser Welt, aus all den Jahrhunderten, wo die Völker geschaffen haben, wird zu der Herrlichkeit der neuen Schöpfung beitragen. Können wir erahnen, was das bedeutet? Es ist schwierig, sich den Zusammenhang herzustellen, aber es muss einen geben. Ich glaube, dass das Folgendes bedeutet, unsere Arbeit in dieser Welt ist nicht einfach Nebensache. Es bedeutet bereits den Anbruch der neuen Welt. Das vollendete Königreich wird die Vollendung vom Schöpfungswerk Gottes sein und von unserem Schaffen. Das gehört dazu. Unser Schaffen, unser Beten, unser Lieben, unser Dienen in dieser Welt ist nicht vergeblich. Kein Gebet, das gesprochen wird, keine Tat von der Liebe wird vergessen gehen. Es wird alles irgendwie seinen Weg in die vollendete Schöpfung finden. Ob wir eine Firma leiten oder Füdli putzen, Pausenbrot streichen, die Kunden beraten oder an einer Werkbank stehen, das ist nicht belanglos. Wenn sein Liebe da ist, wird das seinen Weg ins vollendete Königreich finden und es wird die neue Schöpfung herrlich machen. Vielleicht leset ihr mal, wenn ihr Zeit habt, Offenbarung 21 und 22, dort stoßt man so an das Geheimnis, wo ich jetzt gefunden habe. Ich finde gar nicht die rechten Worte dafür. Aber es muss irgendeine Verbindung geben zwischen dieser Welt und unseren guten Taten und dieser neuen Welt. Das begeistert mich. So, ich bitte die Band auf die Bühne. Ich habe noch einen abschliessenden Gedanken. Ein sehr einfacher, der uns auch die nächsten zwei Sonntage noch beschäftigen wird. Die Lösung des Problems, das das Christentum gegenwärtig hat, die liegt in Jesus. Wir wissen, die Antwort ist immer Jesus. Und das ist da auch so. Die Antwort liegt in der Freundlichkeit und der Menschlichkeit von Jesus. Ist so simpel. Das Königreich ist nicht etwas Kompliziertes. Ich bin überzeugt, wenn das Christentum seine Leuchtkraft wiederfinden will, muss es menschlich sein wie Jesus. Wir haben angefangen ausloten heute Morgen, was das bedeutet. Ich möchte euch am nächsten Sonntag mehr sagen über den Mensch Jesus. Wir kennen Jesus recht gut als der König und als der Erlöser und der Gottessohn. Ich möchte am nächsten Sonntag den Fokus legen auf den Mensch Jesus. Und anhand von seiner Menschlichkeit euch zeigen, was das für unser Leben bedeutet. Und wir werden das in den Kontext stellen von der Botschaft vom Königreich. Wir haben also noch einiges vor und ich freue mich auf die nächsten beiden Sonntage. Sind gesegnet.